Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysiotalk Podcast. Bevor wir heute mit dem Thema loslegen, hoffe ich, dass ihr bis jetzt alle einen richtig schönen Sommer hattet. Gerade bei uns in Wien sind die letzten Tage, Wochen ja wieder ordentlich heiß gewesen. Ich hoffe also, ihr habt alle irgendwo ein schattiges Plätzchen gefunden oder euch zwischendurch immer wieder gut abkühlen können. Und falls ihr gerade gemütlich im Garten liegt, am See seid, im Urlaub entspannt oder einfach einen kühlen Ort gefunden habt und Lust habt, euch nebenbei ein wenig weiterzubilden und neue Impulse für eure tägliche Praxis mitzunehmen, dann habe ich heute genau die richtige Folge für euch. Denn ich habe heute den Tom Hebenstreit bei mir zu Gast. Der Tom ist seit rund 26 Jahren Sportphysiotherapeut und hat seine gesamte berufliche Laufbahn mit Sportlerinnen und Sportlern gearbeitet. Und ich bin mir wahrscheinlich ziemlich sicher, dass viele von euch, die heute zuhören, wahrscheinlich noch gar nicht so alt sind, wie der Tom bereits Erfahrung in der Sportphysiotherapie gesammelt hat. Gerade in unserem Beruf braucht es meiner Meinung nach genau diese Erfahrungen, denn jeder Mensch, jede Sportlerin und jeder Sportler ist einfach individuell. Mit jeder Person, mit jeder Verletzung und mit jeder Reha und mit jeder Betreuung im Sport sammelt man einfach neue Erfahrungen. Und je mehr unterschiedliche Menschen man über die Jahre begleitet hat, desto größer wird auch der eigene Erfahrungsschatz. Und genau deshalb freue ich mich auch so, dass Tom heute hier ist, denn diese Erfahrung hat er nicht irgendwo gesammelt, sondern einfach auch auf den größten Bühnen des Sports. Wahrscheinlich gibt es in Österreich nämlich kaum jemanden, der so viele Einsätze bei Olympischen Spielen absolviert hat wie der Tom. Zumindest aus physiotherapeutischer Sicht ist mir da niemand bekannt. Wer mehr über seinen Werdegang im olympischen Sport erfahren möchte, dem kann ich übrigens auch unsere frühere Podcast-Folge Mr. Olympia empfehlen. Heute geht es allerdings um ein anderes Thema, nämlich um die funktionelle myofasziale Therapie im Sport. Tom hat sich über viele Jahre bei einigen der renommiertesten Experten auf diesem Gebiet, also das Gebiet der Faszien, fortgebildet. Meyers, Stecco, Schleip, nur um da einige Namen zu nennen. Und aus diesen unterschiedlichen Ansätzen auch nach und nach sein eigenes Konzept, seine eigene Herangehensweise entwickelt. Und genau darüber sprechen wir auch heute. Wie ist dieses Konzept entstanden? Wie ist es aufgebaut? Und wie lässt die myofasziale Therapie sinnvoll, wie lässt sie sich in die tägliche Arbeit mit Sportlerinnen und Sportlern integrieren? Weiters ist der Tom außerdem auch Vortragender in der Sportphysioakademie und für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass er unbedingt Teil dieses Projekts sein muss. Warum? Ihr kennt meine drei Grundpfeiler: Evidenz, Erfahrung und Expertise. Und gerade die Bereiche Erfahrung und Expertise deckt Tom auf außergewöhnliche Weise ab. Ich glaube, es gibt in Österreich, ich habe es eh schon mal gesagt, nur sehr wenige Menschen, die auf diesem Gebiet so viel praktische Erfahrung gesammelt und gleichzeitig eine derart große Expertise aufgebaut haben. Um das jetzt aber auch sozusagen weitergeben zu können, denn in der heutigen Folge gibt uns der Tom einen ersten Einblick in seine Denkweise und in das Konzept, das er über die letzten Jahre entwickelt hat. Wir sprechen darüber, wie eine funktionelle myofasziale Behandlung bei Sportlerinnen und Sportlern strukturiert werden kann, welche Überlegungen dahinter stehen und wie sich dieser Ansatz eben auch in der Praxis einsetzen lässt. Im Rahmen der Sportphysioakademie gehen wir dann natürlich noch deutlich tiefer in die Materie. Dort wird der Tom dann sein Konzept auch praktisch unterrichten und zeigen, wie man Sportlerinnen und Sportlern auf der myofaszialen Ebene strukturiert und erfolgreich behandeln kann. Denn genau darum geht es mir ja auch bei der Akademie, dass die nächste Generation der Sportphysiotherapie nicht nur von der aktuellen Evidenz, sondern auch von jahrzehntelanger Erfahrung und echter Expertise profitieren kann. Deshalb die heutige Folge ist also ein erster Einblick. Den ausführlichen Deep Dive gibt es dann im Rahmen der Sportphysioakademie. Deshalb freue ich mich sehr auf die heutigen Einblicke, auf viele spannende Gedanken und vor allem auf Toms große Leidenschaft für die funktionelle myofasziale Therapie im Sport. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Ich bin mir sicher, dass ihr euch aus dieser Folge wieder einiges für eure tägliche Praxis mitnehmen könnt und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
Der Sportphysio-Talk wird dir präsentiert von der Sportphysio-Akademie, die neue Sportphysio-Fortbildung aus Österreich. Fundiert auf Evidenz, geprägt von Erfahrung und getragen von Expertise für deinen Weg in die Sportphysiotherapie. Alle Infos unter www.sportphysio-fortbildung.at. Denn die Zukunft der Sportphysiotherapie beginnt mit dir. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, lieber Tom, servus, grüß dich.
Servus.
Es ist das zweite Mal. Ich habe jetzt, bevor du gekommen bist, habe ich noch einmal kurz nachgeschaut, wann das war. Das Ganze war im Dezember 2022.
So lange her.
Ein Zeitl her.
Wahnsinn.
Damals haben wir viel über Olympia gesprochen. Dazwischen, seit 2022, ist jetzt wieder einiges passiert. Olympische Spiele sind nochmal dazugekommen in deiner Vita. Ein Umzug nach Wien oder ein Umzug, eine Erweiterung nach Wien sozusagen, weil ja, ich glaube 22 hast du hast du noch nicht oder da hast gerade den Schritt gemacht sozusagen, oder?
Ja, ich mal Ende 22.
Ja, irgendwie so da um die Ecke.
Vier Jahre sind es jetzt.
Ja, hat es da angefangen. Aber zumindest hast du jetzt in Wien einen Ort gefunden, wo du auch praktizierst, wo du auch deine Kunden, deine Patienten, Patientinnen, deine Sportler auch jetzt in deinen sozusagen eigenen vier Wänden auch betreust, so mit dem Setting, wie du es auch brauchst, wo du dich wohlfühlst. Das heißt, viel passiert. Und eines, was mich natürlich auch noch wahnsinnig freut, ist, dass ich dich quasi als Teammitglied auch für die Sportphysioakademie überzeugen konnte. Es hat eigentlich eh nicht viel Arbeit gebraucht, weil wir eh ungefähr immer vom selben sprechen, wenn es um Sportphysiotherapie geht, weil wir einfach da, glaube ich, diese Leidenschaft teilen und irgendwie das Gefühl haben, da möchten wir was weiterbringen. Und ich glaube, es war dann 12:30 in der Früh oder so, wo ich dann vom Schwarzenbergplatz heimgefahren bin. Der Tag danach.
Stimmt, ja.
Wir haben keinen Alkohol getrunken, aber der Tag danach war ziemlich heftig für mich, weil ich trotzdem um 5 aufgestanden bin und nur 4 Stunden Schlaf hatte. Aber egal, so viel dazu.
Aber es war sehr konstruktiv.
Es war konstruktiv, genau. Es hat sehr, sehr gut gepasst. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute treffen. Damit so die Interessierten an der Sportphysioakademie, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon jetzt ein bisschen, bevor der Start eigentlich noch stattfindet, so ein bisschen kennenlernen, was macht denn der Tom Hebenstreit so? Wir wissen schon, ganz viel Olympia, ja, aber haben wir beim letzten Mal auch schon drüber geredet. Du hast ja auch für dich eine Profession gefunden, einen Bereich der Sportphysiotherapie, dieses myofasziale System, wo du einfach sagst, okay, da hast du für dich etwas gefunden, weiterentwickelt, dich weitergebildet in dem Bereich, wo du einfach sagst, okay, das ist ein Bereich, wo ich Sportler und Sportlerinnen mit meinem Wissen, meiner Erfahrung richtig gut unterstützen kann. Und da haben wir gesagt, das nehmen wir uns heute her, dass wir sozusagen ein bisschen einen Fall aufarbeiten aus dir, aus der Praxis. Mhm. Wenn wir bevor wir den Fall noch besprechen, also wir haben so ein bisschen den Teaser da ein bisschen zu nehmen, es wird Spielsport sein mit immer wiederkehrenden Muskelverletzungen. Stellen den Leuten noch einmal so ein bisschen als Opener dein Konzept vor, glaube ich, einfach auch, welchen Namen es trägt und so weiter, dass man die Grundbegriffe oder dass man so mal den Sinn der Sache weiß und wohin auch die Zukunft vielleicht gehen soll. Und dann werden wir das Ganze dann einfach in dem Fall besprechen, wie du so eine Diagnosebefundung aufbaust, was dann so deine wichtigsten Merkmale sind, an denen du dann sagst, okay, da arbeiten wir weiter und wie du Sportler und Sportlerinnen dann mit deiner Message sozusagen auch nach Hause schickst.
So machen wir das.
Super.
Vorweg nochmal vielen Dank für die Einladung. Und es ehrt mich sehr, Teil der Sportphysioakademie sein zu dürfen als Vortragender. Ich freue mich schon sehr drauf, wenn es losgeht. Kann es kaum erwarten. Ja, zu meinem Konzept. namentlich Myofastix-Konzept, das ich die letzten Jahre entwickelt, weiterentwickelt, mir sehr viel Gedanken gemacht habe, weil ich mich einfach auf das System Faszien spezialisiert habe, eben das myofasziale System, mir Gedanken gemacht habe und sehr viele Ausbildungen rundherum gemacht habe, wie funktioniert unser Bewegungsapparat wirklich. Das ist so meine Kernfragestellung. Unser Organismus mit allen Systemen, wie er zusammenhängt, also ich sehe das sehr ganzheitlich und habe eben daraus ein Fünf-Säulen-Modell entwickelt, um eben alles zu berücksichtigen und nichts zu vergessen sozusagen, wie unser System vorwiegend biomechanisch, eben myofaszial funktioniert. Und das ist ein ganz spannender Bereich, weil ich einfach auch in meiner Tätigkeit als Sportphysio und als Manualtherapeut und Faszienspezialist, wenn man so bezeichnen möchte, draufgekommen bin, dass es einfach so viel mehr rundherum gibt, ja, wie man einen Athleten, einen Patienten screenen kann, befunden kann, an was man alles denken muss, eben das zusammenhängende Denken mit dem ganzen Know-how rund um das Thema Faszien, was wirklich sehr, sehr spannend ist. Nämlich vorwiegend aus meiner Sicht in der manuellen Diagnostik. Ja. Und das ist meiner Meinung nach das Um und Auf, was wir Physios, Sportphysios können oder lernen sollten, wie befunden wir, beziehungsweise wie sehen wir unseren Bewegungsapparat, wenn wir jetzt Augen zumachen und reinschauen in den Körper, die ganze Anatomie, die ganze, ich beschäftige mich sehr viel mit Dissektionen, also mit wirklich der inneren Anatomie, wie schauen Faszien aus, was sind Faszien, mit was sind sie connected, etc. Und das eben dann alles zusammen zu vereinen und eben die manuelle Diagnostik daraus abzuleiten, sozusagen, wenn ein Patient kommt oder ein Sportler mit Beschwerden. Mhm.
Ich bekomme immer, einige Nachrichten mal bekommen. Wann machst du mal was zum Thema Faszien im Sport? Wie siehst du Faszien im Sport und so weiter? Dafür dient auch das heutige ein bisschen, weil es gibt natürlich, wir haben das eben im Vorfeld besprochen, so wie in allem mittlerweile, es gibt immer die Befürworter, die das sich vielleicht beschäftigen damit, und dann gibt es natürlich immer die ganzen Hardliner, die dagegen sind, weil das ist ein Blödsinn und so weiter und so fort. Wo man ja, wenn man ins anatomische Institut geht, und ich durfte letzten Dezember wieder dort sein, und da hat man uns auch ein Faszienpräparat hingelegt, wo man dann einfach auch wirklich sieht, okay, das ist ja da, also muss ich es auch berücksichtigen. Dennoch gibt es immer diese kritischen Stimmen, die einfach immer sagen, ja, Faszien ist ein Blödsinn, Faszie kannst du nicht behandeln, weil die ist so stark wie ein Polizeipanzer oder was auch immer, ja, da kannst du keine Veränderung an der Faszie auslösen. Gott sei Dank gibt es ja Leute wie dich, und dann gibt es noch Leute, die noch einen Schritt weiter gehen und tagtäglich auch in einem Labor stehen, um zu forschen, an der Leiche forschen. Dr. Schleib, wie sie alle heißen, oder Meyers sind ja so die Namen. Genau, das sind ja Namen, die das sind ja keine frisch geflachten, sagen wir es mal so.
Nein, das sind alles Faszien-Experten, die wirklich weltweit anerkannt sind. Mhm. Also gerade diese drei klingenden Namen, Tom Meyers, Dr. Robert Schleip und Carla Stecco oder Luigi Stecco, die kennen die Stecco-Familie aus Padua bei Venedig, die das Konzept Facial Manipulation entwickelt haben, auch schon in den 70er, 80er Jahren. Tom Meyers ist mittlerweile weit über 70, beschäftigt sich seit über 50 Jahren mit dem Thema Faszien. Und was ich dazu sagen, Faszien ist so zwar mittlerweile in jedem Kopf verankert, aber was ist die Faszie wirklich? Ja, das Know-how darüber, das wissen eigentlich dann die wenigsten leider. Also wenn man jetzt sagt, okay, Faszie ist, oder generell die Faszien sind kollagenes Bindegewebe, wir wissen, dass in unserem Körper alles connected ist, alles zusammenhängt. Kollagenfasern kennen dort schon wieder ein bisschen mehr, ja, mit dem Ausdruck mehr anfangen können. Die Faszie ist einfach so, der Begriff Faszie ist so ein Überbegriff. Ja. Aber was ist das System dahinter wirklich? Und vor allem, weil du gesagt hast, man kann man nicht trainieren, wenn man natürlich das richtige Know-how dazu hat und dann eben die speziellen Ausbildungen macht, wie ich jetzt gemacht habe die letzten Jahre bei diesen Größen weltweit, wirklich vor Ort und in person mit den Personen, dann lernt man anders denken, jetzt aus meiner Sicht als Therapeut. Und das bringt mir in meiner Praxis schon unfassbar viel, dass ich jetzt einfach im Vergleich zu vor 5 Jahren noch den menschlichen Körper und so einen Organismus aus einer ganz anderen Sichtweise sehe und somit auch logischerweise anders denke. auch in meiner Befundung, in meiner Diagnostik, ja, viel zusammenhängender denke. Ja. Wenn man zum Beispiel weiß, es gibt die Deep Frontline, das ist vielleicht so ein Ausdruck, den manche kennen, nicht alle wahrscheinlich, aber Deep Frontline ist ein Konstrukt in unserem Körper, das ist was wirklich als einzelner Teil aus Leichen rauspräpariert wurde, von der Zunge bis zu den Zehenspitzen. Das heißt, unsere Zunge, nur jetzt als Beispiel, ist mit unseren Zehen myofaszial verbunden. Ja? Und so ein Wissen zum Beispiel, so ein Teilwissen, macht es natürlich unfassbar spannend, weil man dann einfach denkt, okay, was ist in der Deep Frontline verankert? Das Zwerchfell, die Lunge, der Psoas, der Iliacus, geht dann über in die Adduktoren bis runter zu den Beinen. Ja? Und das macht es dann vor allem in der Analyse, in der biomechanischen Analyse bei Sportverletzungen super interessant, weil man einfach, wie gesagt, komplett anders denkt, nicht mehr nur einzeln strukturell. Weil so hat man gesagt, okay, der Quadrizeps hat eine Muskelverletzung, ja, warum hat der Quadrizeps Muskelverletzung? Habe ich ihn übertrainiert, hat zu viel Spannung, was auch immer. Aber das ganze Herleiten von Ursachen sozusagen, das ist das, was meiner Meinung nach komplett gegen das Symptomatische geht. Ja, ich sag oft lustigerweise oder frecherweise zu meinen Sportlern, sage ich, dein Schmerz, und die sind ja logischerweise wegen Schmerzen da, ja, ist mir komplett egal. Hm. Ist völlig irrelevant. Sagt er, ja, wieso? Ich bin ja wegen Schmerzen da. Sage ich, nein, Schmerz ist mir komplett egal. Ja. Mir geht es vielmehr darum, warum hast du Schmerzen? Wo kommen sie her? Welche Struktur löst Schmerzen aus? Und was ist die Ursache dafür? Und das ist halt teilweise so komplex, eben in diesem myofaszialen System, weil eben alles connected ist und zusammenhängt, das rauszufinden, ja, hat der Waden- oder Achillessehnenprobleme, weil der untere Rücken stiff ist. Die sogenannte Thoracolumbale-Faszie, die jeder Therapeut kennt. Warum ist die Thoracolumbale-Faszie stiff? Ja? Weil die Gleitfähigkeit in diesem faszialen Bindegewebe nicht mehr funktioniert. Warum? Weil vielleicht Haltungsprobleme sind. Ja? Geht wieder vom Oberkörper aus, wenn die Schultern vorne sind, ein bisschen Rundrücken, BWS, Kyphose. Dann geht das ganze System bis runter zu den Füßen. Ja? Oder umgekehrt. Wenn man zum Beispiel die myofasziale Backline betrachtet, die ganze dorsale Kette, von der Plantarfaszie, also von den Zehenspitzen sozusagen, bis zu den Augenbrauen hinten rauf. Das ist im Endeffekt auch jetzt wieder an die Sektionen bewiesen, 2 Meter langer, also durchschnittlich jetzt, so 2 Meter langer myofaszialer Lappen. Also einfach wirklich eine gesamte Struktur, 2 Meter lang, die ist in unserem Körper drinnen verankert ist. Ja. Und wenn man das einmal weiß, denkt man in der Diagnostik komplett anders und auch biomechanisch. Und das ist das Spannende, was mich einfach dazu animiert hat, mich dann noch mehr reinzutigern und noch mehr Wissen zu erlangen. Deswegen bin ich ins Ausland geflogen, habe Kurse, wie gesagt, beim Don Meyers gemacht, über Anatomy Trains, habe mit Stecko, war jetzt gerade vor 5 Wochen in Amsterdam bei der Facial Manipulation Ausbildung mit dem Dr. Robert Schleip in Nürnberg und in München zusammen gewesen. Also von diesen Leuten lernt man sehr, sehr viel. Man muss es halt nur dann versuchen, zusammenzubauen sozusagen das Wissen und dann eben gerade in der Sportphysiotherapie dann klug einsetzen.
Ja, ich denke auch, dass leider viele von denen, die vielleicht gegen sowas passion, einfach noch nicht so weit sind, weil weißt du, in einem Physiostudium, in der Grundausbildung, sind wir uns ehrlich, da reißt du die Anatomie nur ganz leicht an, du putterst da das rein, dass du das auswendig weißt am Tag X, ja, und dann eine Woche später musst du dich schon wieder mit was anderem beschäftigen. Das heißt, du hast im Studium gar nicht die Zeit, dich mit der Anatomie so zu befassen, wie es vielleicht in unserem Beruf sinnvoll wäre. Und deshalb sage ich persönlich auch, dieser biologische Rahmen, da musst du dich stellen, da gibt es so viel zu entdecken. Da wissen wir viel zu wenig drüber und das, glaube ich, kommt erst nach der Zeit, weil am Anfang stehst, man kann sich auch noch erinnern, bist fertig, bist motiviert, so jetzt reiße ich die Welt nieder und die Übung ist super und die und du glaubst eigentlich, du weißt alles und nach 10 Jahren sitzt da und denkst da eigentlich so, eigentlich weiß ich gar nichts. Ja? Eigentlich denke ich mir so, okay, ich mache das, aber es funktioniert nicht. Und dann fangst du an zum Überlegen und zu denken, hey, da gibt es noch mehr als jetzt nur eine Kniebeuge für Schmerzen oder was auch immer.
Das ist genau das Thema.
Also und da sind wir, glaube ich, dann deshalb, so wie du es richtig schön gesagt hast, und da muss ich jetzt bei mir auch ansetzen, so für Osteopathie etc. vor 10, 12 Jahren, habe ich gesagt, was ist das für Schaß? Glaube ich nicht dran. Ja. Mhm. Aber mittlerweile habe ich ein paar Konzepte, die auch osteopathisch arbeiten, und ich durfte dann auch bei Leuten zuschauen, die Klaus Eder kennen wir alle, Bastian Arnold und so, das was richtig starke osteopathische, sportosteopathische, je nachdem, wie man es den Bereich nennen will, auch arbeiten mit Athleten. Ja. Und dann denkst du, hey, okay, jetzt verstehe ich das, warum der das so sagt. Oder jetzt habe ich noch eine Behandlungsmethode mehr, um vielleicht dann Hüftbeuger, diese vordere Kette zu behandeln, weil ich vielleicht dann auch viszeral mitnehme und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das ist der größte Punkt abschließend, dass viele einfach nur schlecht dagegen reden, weil sie einfach noch nicht bereit dafür sind.
Weil sie, knallhart gesagt, keine Ahnung haben.
Weil sie noch keine Ahnung haben. Weil sie so müssen sich nur damit auseinandersetzen und mal tiefer reingehen in eine Materie und nicht das nachplappern, was der Influencer auf Instagram sagt, sondern sich einfach selber Gedanken machen, okay, wie ist denn das mit der Kollagenstruktur? Wie ist das Bindegewebe aufgebaut? Ja? Was gibt es da für Dinge? Und das geht einfach echt verloren, das Bindegewebe verstehen.
Wie du zuerst richtig gesagt hast, ich glaube, ich darf das oder kann das sagen, nach mittlerweile 26 Jahren Berufskarriere, Berufserfahrung. Ich kann definitiv sagen, wir haben das damals in meinem Studium nicht eine einzige Sekunde gelernt. Du hast es gar nicht drinnen. Das heißt, dir fehlt so viel Wissen nach Abschluss des Studiums. Ja? Und wie du richtig sagst, eigentlich wissen wir gar nichts. Und deswegen ist es dann...
Dem musst du dir aber erstmal bewusst werden.
Viele Jahre gedauert. Ja? Jetzt, wie gesagt, in meinem Alter jetzt mit den letzten 5 Jahren habe ich jetzt so viel mehr Wissen als die 20 Jahre davor. Wo ich auch natürlich schon fleißig gearbeitet habe, aber es ist so viel dazugekommen an Know-how, an speziellem Wissen, sage ich jetzt einmal, was einfach in so eine detaillierte, tiefe Materie geht, die mein Mindset oder meine Denkweise, wie gesagt, brutal geändert hat. Also massiv verändert hat. Ja. Und wo ich vorher gar nicht viele Dinge überhaupt nicht gewusst habe, wie gesagt, wie du richtig sagst, wir haben die normale Anatomie gelernt, wir haben jeden einzelnen Muskel auswendig gelernt, Ursprung, Ansatz, Funktion, Innovation, Klassiker, diese vier Aspekte, aber nicht, wie das Ganze, wie unser Körper zusammengebaut ist, wie er zusammenhängt. Ja, und die Faszie ist, muss man so sagen, 22 Kilogramm an Masse in unserem Körper. Und mittlerweile, nicht alle sagen, also haben es noch anerkannt, aber mittlerweile kann man sagen, die Faszie als eigenes Organ. Ja, der Dr. Robert Schleip sagt selber, als sensorisches Organ. Mhm. Die Faszie als sensorisches und emotionales Organ. Da kommen wir jetzt dann auch ein bisschen zu meine 5 Säulen im Konzept. Also wie gesagt, die Faszie als sensorisches und emotionales Organ und selbst die Psyche, das Nervensystem, das hängt alles mit da drinnen. Mhm. Und da haben wir Physios eigentlich durch unsere Ausbildungen, vielleicht wegen wenig Zeit, 3 Jahre, keine Ahnung, jedenfalls einfach das definitiv nicht drinnen. Wir werden entlassen nach dem Studium mit ich würde nicht mehr sagen, mit einem halben Wissen, sondern mit ein paar Prozent dann Wissen von 100%. Also da gibt es noch Welten
mehr. Ja, ich kann es nur oft genug sagen, du machst mit dem Physio-Abschluss eh nur die Türe auf. In einen großen, Raum. Und da musst du jemals zurechtfinden. Und viele, weißt du, die schlendern dann durch den Raum herum und hören von dem ein bisschen was und kriegen da was mit und da was gibt. Und dann gibt es halt welche, die gehen tiefer in eine Materie rein oder sind schon länger in diesem Raum und haben mehrere Bereiche schon kennengelernt und können sich ihr eigenes Bild machen und nicht das Bild, was ein anderer ihnen sozusagen vorpredigt, ihm jetzt sozialen Netzwerken oder was auch immer. Und ich glaube, das ist etwas... Wir müssen uns echt wieder mehr mit der Biologie auseinandersetzen und nicht nur mit Funktion im Sinne von, wie trainiere ich einen Quadrizeps am besten auf, sondern die Biologie entscheidet. Auch der Quadrizeps ist nur Biologie unterm Strich, nicht die Übung entscheidet. Die Entscheidung ist, dass du den biologischen Hintergrund darin verstehst.
Die Zusammenhänge und das Bewegungsmuster. Ja. Wenn du zuerst einmal das Know-how hast, ja, weil du zuerst, möchte ganz kurz noch replizieren, weil du zuerst in Klaus Eder angesprochen hast, ja, wenn man weiß, was der Klaus Eder, wo der herkommt, ja, seine Mutter war ja schon eine Therapeutin, die kommt aus dem Rolfing. Und Tom Myers zum Beispiel, der ist, wie gesagt, ich glaube 73, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, aber 73 ungefähr ist, hat damals persönlich in den 70er Jahren, das ist jetzt wirklich lange her, also das sind viele von unseren Hörern noch nicht auf der Welt gewesen, aber in den 70er Jahren mit der Ida Rolf, das war die Begründerin des Rolfing, das Konzept werden vielleicht manche kennen, Rolfing, mit der Ida Rolf gemeinsam gearbeitet, hat damals aus dem raus sozusagen dann eben dieses Anatomy Trains Konzept entwickelt und daraus ist entstanden diese strukturelle Integration. Ja, also Structural Integration oder myofasziale Integration, das ist genau das, was der Klaus Eder gelernt hat, weil seine Mutter Rolferin war. Also er hat mit Rolfing angefangen und Rolfing ist was wir auch in Wahrheit in unserer Physioausbildung nicht lernen. Ja, das ist eher aus dem Massagebereich, Massagekonzept etc., aber eben um strukturelle Verbindungen, eben strukturell wieder integrieren in den Körper. Da geht es um Alignment, um aufrechte Haltung, wie unser Körper, wie gesagt, von Fuß bis Kopf aufgebaut ist und alles zusammenhängt und connected ist. Ja. Und wie gesagt, und dann mache ich jetzt einen Sprung zum Dr. Robert Schleip, der wie gesagt, den Ausdruck faszial sensorisches und emotionales Organ begründet hat, hat das auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Ja. Dass wenn ich zum Beispiel in der Insula, ist das der Bereich bei uns im Gehirn, wo wir Menschen negative Emotionen verarbeiten, hat herausgefunden eben, wenn negative Emotionen in die Insula verarbeitet werden, werden gewisse Stoffe ausgeschüttet, sogenannte TGF-Beta-1-Stoffe, die eben dazu führen, das hat im Labor bewiesen, dass fasziales Bindegewebe, da reden wir jetzt nicht von einem Muskel, wir wissen, Muskel kann kontrahieren und sich zusammenziehen, nein, wir reden von Kollagenfasern, von Bindegewebe, dass das auf Spannung geht, sich zusammenzieht, nur durch Emotionen. Mhm. Ja. Und deswegen ist die erste Hauptsäule in meinem Konzept eben das Biopsychosoziale, ja, wo ich mich sehr intensiv mit Mental Health und Mindset beschäftige. Also diese ganze Psychoneuroimmunologie und das Schlagwort auch emotionaler Stress, das ist eigentlich das erste, wie gesagt, meine erste Hauptsäule in meinem Fünf-Säulen-Modell, was ich mit meinen Patienten und meinen Athleten durchgehe und einmal hinterfrage und befunde, was wahrscheinlich viele Therapeuten nicht machen, zu fragen, ja, wie geht's dir überhaupt mental? Ja, hast du Probleme zu Hause, im Beruf? Gibt es irgendwo emotionalen Stress? Und es können 100 verschiedene Faktoren sein, warum dieser Athlet, dieser Patient unter emotionalen Stress leidet. Und das versuche ich als erstes rauszufinden, weil ich weiß, dass Mindset und emotionaler Stress sehr eng verbunden ist mit dem sensorischen Organ Faszie. Ja, und das eben zu erhöhten Spannungen führt. Und wenn der Körper unter erhöhter Spannung steht, wir kennen das von Angst, ja, wenn wir Angst haben, haben wir natürlich erhöhte Spannung im Körper. Depressive Leute, Depressionen führen zu erhöhter Spannung, auch zu falscher Körperhaltung. Ja,
das sind, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbrich.
Gerne.
Gerade die Sportler und Sportlerinnen, da gibt es, glaube ich, eine riesen Dunkelziffer, die Druck, Depressionen, Ängste haben, weil sie irgendwie Verträge erfüllen müssen oder Qualifikationen etc. und das vielleicht nicht schaffen, eine Familie ernähren und Sponsor springt ab. Ja. Und deshalb ist sowas einfach im Sport nicht immer nur trainieren, Vollgas rein, sondern reden mit den Leuten vor allem zuhören, nicht permanent unterbrechen, sondern sie mal reden lassen, damit du genau das, was du jetzt gesagt hast, auch einmal die Infos bekommst. Und dann, wie geht's dir, finde ich, ist immer so, weil das gibt, frage mal jemanden, wie geht's dir, meistens sagen immer, alles super.
Ja, gut.
Ja, okay, aber wie geht's dir wirklich?
Ja. Da muss man natürlich ganz, ganz gezielt reinfragen und sehr in die Tiefe fragen. Und das denkt der Athlet selber nie. Also du musst sozusagen das alles rauskitzeln aus dem Athleten und das wirklich hinterfragen, weil da geht es ja um nicht nur beruflich, wie du sagst, Druck vom Team, finanzielle Absicherung, finanziellen Druck, Erfolgsdruck. Ja. Der Trainer sagt, erst dann bist du wieder fit, ich brauche dich am Wochenende, du musst spielen. Ja. Das sind alles massive emotionale Eindrücke, die auf dem Athleten runterprasseln, die ihn, wie du sagst, unter Stress setzen. Emotionalen Stress. In welcher Form immer. Der eine kann besser damit umgehen, der andere nicht so gut. Ja? Aber das wissen halt wahrscheinlich auch sehr viele Therapeuten nicht, aber die Athleten schon gar nicht, ja? Wie das im Zusammenhang mit einem Bewegungsapparat steht. Mit dem myofaszialen System. Ja? Und wie du jetzt sagst, reintrainieren. Das ist ja genau der springende Punkt. Wenn der Körper nicht bereit ist, sozusagen, diese Reize aufzunehmen, ja, dann kannst du mit ihm nicht trainieren, weil einfach schon so viel Grundspannung drin ist, aufgrund von eben dem biopsychosozialen Problem, was der Athlet vielleicht hat, dass dieses Training, das der Trainer dann umsetzen möchte, muskulär, sowieso nicht angenommen wird und nicht funktioniert. Das heißt, der Benefit von dem Trainingsreiz, den du setzt, kommt im System nie an, weil das System schon abriegelt bzw. blockiert ist durch ganz andere Probleme. Und ich habe halt gelernt, über den Tellerrand hinauszublicken, ja, und wirklich den menschlichen Organismus, den menschlichen Bewegungsapparat, der vor mir sitzt sozusagen, einfach ganzheitlich zu betrachten. Und deswegen habe ich eben, wie gesagt, das auf fünf Säulen aufgebaut um zu sagen, okay, die Philosophie meines Konzepts Myofascix ist eben, dass alle fünf Systeme im Optimalfall miteinander in Einklang stehen sollen und harmonieren sollen für eine optimale und perfekte Funktion unseres Körpers. Ja. Mhm. Das ist eben genau das. Die zweite Säule ist zum Beispiel Ernährung und Immunsystem. Ja, also gerade Mikrobiom, Energiehaushalt, was ist Mikrobiom? Darmflora, wie man es früher noch genannt hat, jetzt der moderne Ausdruck ist Mikrobiom, Milliarden von Darmbakterien, die in uns leben, die wiederum, wie wir wissen, das Immunsystem sozusagen steuern. Ja? Und Immunsystem ist wieder ganz ein wichtiges System, wie unser Körper funktioniert. Also ich glaube, dass wir noch nicht ganz so gelernt haben, jetzt flächendeckend, deswegen auch spannend in unserer Ausbildung dann, auch als Teaser für unsere Zuhörer, zu verstehen, zu lernen, was beinhaltet unser System alles, was eigentlich in Harmonie sein sollte. Von dem wir aber nie reden in der Therapie. Also ich kenne wenig Therapeuten, die über die Psyche reden. So, ja, da gibt es einen Psychologen, gibt es einen Mentalcoach, ich bin ja der Physio, mir geht ja nur der Muskel was an. Mhm. Ja, aber ich habe gelernt, nein, mir geht sehr wohl alles an, weil ich will ja bestmöglich den Patienten befunden, analysieren, diagnostizieren und vor allem ihm helfen. Und dazu muss ich sozusagen, das habe ich den Anspruch an mich selbst gestellt, muss ich verstehen lernen, wie hängt unser Körper zusammen, wie funktioniert er wirklich. Ja, und das wirklich sozusagen ist das Zauberwort, wo es dann um Funktion geht, um funktionelle Zusammenhänge, organischer, du hast das schon angesprochen, viszeral etc. Dann die dritte Säule ist ganz wichtig, das ZNS, also das ganze neuromyofasziale System, sensomotorische Steuerung, ja. Reaktive Kontrolle, Koordination, zum Beispiel Elastizität da im Bindegewebe. Was heißt Elasticity? Ja? Mhm. Warum brauche ich Elastizität im myofaszialen System? Das sind alles so Fragestellungen oder Aspekte, die wir, also ich kann zumindest so behaupten, ich in meiner Ausbildung, bleibe jetzt bei mir, nicht beim Wir, damals never ever gelernt habe. Ja?
Die Frage ist ja, das Grundstudium kann es ja gar nicht abdecken, glaube ich. Es wäre natürlich wichtig und ich glaube, dass es 2026 auch angebracht wäre, die noch mehr instruieren in eben diese, ich finde, Soft Skills darf man schon fast gar nicht mehr sagen, aber ich meine so Sachen eben so wie Kommunikation, Leadership, Professionalität, einfach diesen Mental Support. Ja. Ich glaube, dass das einfach gerade im Sport immer wichtiger wird, auch in der normalen Physiotherapie braucht man, aber im Sport hast du vielleicht noch mehr, auch als Physio, nämlich vor allem die Zeit mit Athleten wirklich intensiv zu arbeiten und die trauen dir dann, die bauen zu dir eine gute Beziehung auf und der sagt dir dann vielleicht sogar mehr als wie den Mental Coach, weil er bei dem abgestempelt ist, der Christian muss jetzt wieder zum Mentalist, ja. Und da sitzt er dann bei ihm und dann bist du unter, oh Gott, ich muss dem jetzt erzählen, warum ich eine Depression habe oder was auch immer. Und ja, da absolut. Haben viele die Blockade. Und wir als Physios haben ja, sind wir uns ehrlich, wir sind dann doch ein bisschen so die Lockeren oft einmal. Und da hast du einen anderen Zugang. Und da kriegst dann du
die
vielleicht
Freundschaft, die entsteht zwischen Physio und Athlet. Und das ist genau das. Also ich glaube, wir Therapeuten, wir sollten viel, viel mehr abdecken. Oder zumindest, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt in andere Fachbereiche einmischen. Aber sicher. Wir sollten sie wissen, kennen, steuern können und vor allem auch mit unseren Athleten besprechen und sehr wohl, zumindest für die Analyse, Optiken. Mhm. Wenn dann zum Beispiel ein Spezialprogramm dann ein Mentalcoach macht, alles gut. Ja. Aber wenn du selbst gar nichts weißt drüber, kannst du nie 100% wissen, wie funktioniert unser System. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Und wie du richtig sagst, wir sind, ich glaube, weiß jeder der Zuhörer, der jetzt da den Podcast hört, dass wir Vertrauenspersonen sind beim Patient, beim Athleten und die uns viel, viel mehr erzählen als am Trainer zum Beispiel. Der Trainer wird viel verheimlicht. Ja. Uns Physios vertrauen halt einfach oft viel mehr. Und so kann man den Zugang finden, dass man Sachen rausfindet, die er vielleicht niemand sonst erzählt hätte. Ja. Mhm. Und dann, wenn du das verknüpfen kannst, wie ich mache sozusagen in meiner Aufstellung, dann hast du ein Gesamtbild des Athleten, das meiner Meinung nach immens wichtig ist, um ihm dann wirklich ein perfektes Therapiekonzept zu erstellen und sagen, okay, bei dir ist es nicht nur, dass wir jetzt den Quadrizeps trainieren müssen oder den Hamstrings massieren, weil sie fest sind, nein, sondern die Ursache herausfinden, warum an allen Bereichen ansetzen. Mhm. Ja, zuerst mal schauen, dass der emotionale Stress weggeht, wie können wir das lösen, holen wir uns einen Mentalcoach dazu, natürlich ist es immer interdisziplinär logischerweise, aber du bist so wieder, wie gesagt, so auf die Art der Konzeptgeber, ja, und wenn man das weiß, kann man das dann steuern. Das ist so meine Aufgabe. Ja.
Wir haben drei Säulen dabei besprochen von deinem Konzept, oder? Nummer 4 fehlt
ja,
noch,
oder? Die vierte Säule ist dann sozusagen mein eigenes Konzept, das
okay,
ist das Myofascics, ich nenne es funktionelle Manualtherapie,
mhm,
also eben diese myofasziale und strukturelle Integration, wie vorhin schon angesprochen, ganz wichtiges Know-how in der Biomechanik. Ja. Ich habe zum Beispiel gerade durch diese Dissektionsgeschichten, die ich sehr, sehr intensiv hinterfrage oder erforsche, so viel anatomisches Wissen mehr erlangt, was ich 20 Jahre nicht einmal gewusst habe, dass es existiert. Ja. Mhm. Und das ist, also kann ich wirklich davon sagen, mir ist so viel Know-how abgegangen, was in unserem Körper eigentlich innen drinnen wirklich abgeht. Und ich habe irrsinnig viele Dissektionsvideos geschaut von Top-Experten aus Amerika und das zum Beispiel, nur ein Beispiel aus vielen, ja, Rhomboideus, kennen wir alle, zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt und der Serratus, ja, dass das nicht zwei verschiedene Strukturen sind. So lernen wir es aber in der Grundanatomie, ja, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, Rhomboideus, Ansatz, Ursprung, Funktion, ja, Serratus, Ursprung, Ansatz, Funktion und so weiter. Nein, das stimmt gar nicht, sondern das ist eine einzige Struktur. Da gibt's keine Pause, keine Unterbrechung. Man kann sagen, es ist eigentlich ein einziger Muskel oder nicht nur Muskel, myofaszialer Strang. Wir benennen ihn halt als mit zwei verschiedenen Wörtern, ja, nämlich Rhomboideus und Serratus. Aber eigentlich ist das in uns drinnen, wenn man sich das leicht genauer anschaut sozusagen, eine einzige Verbindung, wo das Schulterblatt nur drauf schwimmt sozusagen. Und das ändert natürlich die Denkweise in der Biomechanik massiv, wenn man das einmal weiß. Habe ich auch lange nicht gewusst, das zu gestehen logischerweise. Ja, bei Piriformis zum Beispiel, es gibt da nicht einen rechten und linken Piriformis, es ist auch eine myofasziale Verbindung vom rechten Trochanter zum linken Trochanter, der ganz andere, jetzt kommt nämlich Biomechanik ins Spiel, ganz andere biomechanische Funktion hat, nämlich mit der Stabilisierung des Beckens, mit der Wirbelsäule, mit der Ausrichtung, mit Spannungsverhältnissen, als wir glauben zu wissen, ja. Und wir dann halt einen Arm Piriformis auf der rechten Seite ein bisschen dehnen oder kräftigen, wenn wir glauben, er ist schwach. Und wie gesagt, da fördert so viel Wissen und da wird es dann spannend, weil sehr viele Therapieansätze, und das ist jetzt meine Erfahrung, was ich von meinen Athleten, sei es jetzt Fußballspieler, Tennisspieler, also alles Hochleistungssportler und Profis, mir berichten, was an ihnen gemacht wurde oder wie an ihnen trainiert wurde, komme ich dann mit meinem Know-how eben drauf, das ist komplett falsch.
Mhm.
Das Wort falsch klingt jetzt sehr hart, aber aus meiner Sicht, so wie ich jetzt salopp beschreibe, ist das einfach definitiv nicht richtig gewesen. Ja, also man trainiert Sachen, wo man glaubt, das ist richtig, aber die Funktion des Bewegungsapparats fördert es nicht, im Gegenteil, meistens sogar sehr kontraproduktiv. Ja, und da fängt es dann an, spannend zu werden, wenn man das einmal rausfiltert. Und zu deiner Frage zurück, fünfte Säule, die fördert uns noch, ist dann quasi Functional Training, funktionelles Training und Bewegen. Da seht ihr halt an alleroberster Stelle die Mobilität. Das heißt, Mobility, Beweglichkeit, eben wieder Länge ins fasziale System zu kriegen, das, was wieder unseren Körper aufrichtet, ins Alignment bringt, ja, in integere Haltung, sagt man dazu. Dann eben Elastizität im faszialen Gewebe. Wir kennen vielleicht den Ausdruck Recoil-Effekt. Ja. Das kommt aus der Plyometrie im Endeffekt, dass Sehne ist ja auch Faszie, ist ja nichts anderes. Sehnengewebe, also das myofasziale, die Backline zum Beispiel, wieder so elastisch wird, damit wir einfach wieder zum Beispiel schnell laufen können, springen können. Was glaubt die Sportmedizin grundsätzlich oder die Schulmedizin? Ja, wir müssen den Quadrizeps trainieren. Wir machen Beinpresse und machen Quadrizeps-Curls sozusagen. Je kräftiger der Oberschenkelmuskel wird, desto schneller laufen wir. Völliger Schwachsinn. Mhm. Ja, das hat mit Schnelligkeit und mit zusammenhängenden Systemen überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, je mehr Spannung du in einer Muskelgruppe hast, desto mehr hindert dir das eigentlich am freien Bewegen im gesamten Bewegungsmuster. Ja? Mhm. Darum geht es um Länge im faszialen System, um Elastizität. Aber wenn man die besten Läufer der Welt, jetzt an Noah Lyles zum Beispiel, anschaut, wie die jetzt, man muss nur hinschauen, ja? Wie die laufen von der Bewegungsqualität her. Extrem geschmeidig, locker, entspannt, da bewegt sich jedes Gelenk wie eine Feder sozusagen. Ja? Und der Noah Lyles zum Beispiel ist eigentlich für einen 100-Meter-Sprinter sehr, sehr schlank. Der hat keine richtig massiv hypertrophierten Muskeln oder Oberschenkeln. Das ist genau das. Du musst einfach die Biomechanik kennen und kinetische Energie erzeugen. Und kinetische Energie, wissen wir, brauchen nur in die Tierwelt schauen. Ja? Schauen wir uns Kängurus und Gazellen an. Ein Känguru springt viel weiter, viel höher und viel schneller als wie wir Menschen. Wir haben aber viele Sportarten bei uns im System, wo es um Sprungkraft geht. Volleyball, ja, oder Weitsprung. Gerade die Leichtathletik oder Dreisprung sozusagen. Ja. Und wenn wir ein bisschen auf die Tierwälder schauen, weil ein Känguru hat kein Gym im Dschungel oder in Australien in dem Fall, ja, oder eine Gazelle im Dschungel, die dann nicht Oberschenkelkraft trainieren. Nein, die tun es einfach den ganzen Tag. Das heißt, Funktion formt die Struktur. Wir kennen den Ausdruck Form follows Function. Mhm. Ja. Das heißt, dadurch, dass wir einfach, dass das Tier, das jeden Tag macht in 100.000 Reizen, so adaptieren unsere Strukturen. Und wenn wir zuerst ganz am Anfang gesprochen haben, wir können ja keine Faszien trainieren. Können wir sehr wohl, weil wir Faszien adaptieren lassen. Ja, Faszie oder das Bindegewebe, das ist wie Smolle, kollagenes Bindegewebe kann sich anpassen und adaptieren. Wir müssen nur die richtigen Reize dazu setzen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, die schnellsten Tiere der Welt, ein Gepard, hat auch kein Krafttraining, macht auch keine Beinpresse oder 180 Kilo.
Ich habe zumindest noch keinen gesehen.
Ja. Langhantel, Tiefkniebeugen etc. Ja. Sondern die haben einfach die optimale Biomechanik, Anatomie. Ja. Und da geht es auch um den Auszug zum Beispiel Foot-to-Glute-Connection. Das ist auch sehr interessant. Habe ich nämlich jetzt in Amsterdam auch wieder aufgefrischt bekommen, wo der Antonio Stecco, mein Ausbildner bei der Ausbildung in Amsterdam jetzt, gesagt hat, ja, schau dir mal ein Pferd an. Bei uns Menschen im Sport geht es oft um Schnelllaufen. Ja? So, wir wissen, ein Pferd läuft sehr, sehr schnell. Mhm. Ja, also läuft definitiv schneller wie ein Mensch. Ja? Jetzt frage ich dich, als Kollege sozusagen, hat ein Pferd einen mächtigen großen Oberschenkel, einen Quadrizeps? Trainiert das Pferd den Adizeps? Nein, was hat denn das Pferd für eine Wadenmuskulatur? Extrem dünn, ganz dünne Beine. Aber was hat das Pferd als Hauptmotor? Brutal kräftige Gluteus. Mhm. Ja, also die Glutes sozusagen sind immens wichtig. Deswegen gibt es den Ausdruck Foot-to-Glute-Connection. Und da geht es jetzt um die fasziale Verbindung von der Plantarfaszie, von der Fußsohle bis zum Gesäß. Oberschenkel und Unterschenkel spielen beim Schnelllaufen eigentlich nicht wirklich eine Rolle, sondern eben diese fasziale Verbindung, wo du Kraft entwickelst, ja, wo du diese kinetische Energie entwickelst, wenn die Gelenke dazwischen, nämlich Hüfte, Knie und Sprunggelenk, frei sind, sprich wirklich mobil sind und perfekt funktionieren. Darum geht es mir immer um Gelenkfunktion und Gelenkbalance oder Muskelbalance rund ums Gelenk. Wenn man das myofasziale System rundherum betrachtet, geht es jetzt eben um die Kraftentwicklung zwischen Fuß und Gesäß. Ja? Und wir aber in der modernen Sportmedizin oder Sportwissenschaft, muss man auch dazu sagen, ist wie gesagt, vielleicht dezent konstruktiv kritisch angemerkt, ja. Wir konzentrieren uns viel zu viel auf Muskelkraft. Wir glauben, unser Motor ist die Muskelkraft. Das stimmt nicht, weil wir die Anatomie und die Biomechanik zu wenig berücksichtigen im Sinne der kinetischen Energie. Beispiel Pferd. Ja. Läuft unfassbar schnell, hat aber perfekte Foot-to-Glute-Connection, faszial gesehen, kaum eine Wadenmuskulatur, kaum Oberschenkelmuskulatur, das sind wirklich ganz dünne Beine, aber einen mächtigen Hintern sozusagen.
Das heißt, die Kim Kardashian muss eigentlich schnell sein.
Die ist sicher schnell auf 100 Meter, ja, sozusagen. Definitiv. Nein, aber man muss das verstehen lernen. Wie wird Kraft produzieren? Da geht es jetzt auch gerade in dem Konzept Fascial Manipulation von den Steckos. Da geht es um ganz viel Kraftübertragung in den Myofascial Sequences, also myofaszialen Sequenzen. Ja. Und da gibt es diese Center of Coordination Punkte, wo Muskeln eben mit Faszien, also mit der Deep Fascia verbunden sind. Aber was ist Kraftübertragung? Ah, hochspannend. Ja. Mhm. Haben wir zum Beispiel der Antonio Stecco letztens eben erzählt, die machen das mit der Kala. Die Kala ist sehr bekannt, den ersten weltweiten Faszienatlas geschrieben hat. Ja, deswegen kennt man die Kala Stecco da ganz gut. Die macht extrem viel Faszien-Researches. Die haben gesagt, ja, schneid zum Beispiel vom Musculus deltoideus den Ansatz weg, völlig egal. Ja, 80% der Kraftübertragung in den Oberarm und respektive dann natürlich auch in den Unterarm, in die Faszie des Unterarmes, Antebrachii, passiert 80% durch das fasziale System. Mhm. Die Sehne sind maximal 20% Kraftübertragung, ähnlich beim Bizeps. Ja, wenn du die Bizepssehne wegschneidest, was haben wir dann, was wir eigentlich anatomisch alle wissen sollten, in Lacertus fibrosus. Ja, das heißt, und der Lacertus fibrosus strahlt fächerartig, flächig in die gesamte Unterarmfaszie ein. Das heißt, wenn du jetzt eine Hantel in der Hand hast und den Ellbogen beugst sozusagen, glauben wir immer, ja, wir trainieren im Bizepsmuskel auf und die Bizepssehne setzt am Unterarmknochen an und hebt es hoch. Das ist nur 20% der Kraftübertragung. 80% der Rolle von der Kraftübertragung spielt das fasziale System. Und das haben wir halt leider wenig gelernt oder gar nicht gelernt, wissen das auch in unserer therapeutischen Betrachtung eben auch zu wenig, wenn wir mit Patienten und Athleten arbeiten. Und dieses Wissen hat mich jetzt die letzten Jahre einfach brutal vorangetrieben. Ja. Und vor allem so spannend, dass ich einfach noch mehr wissen möchte und die nächste Ausbildung und noch mehr wissen. Mhm. Ja.
Ich glaube, das ist eigentlich eher
schöner, euphorisch macht. Und
wollte gerade sagen, ja, das ist eigentlich ein Schönes, dass wenn man, ich meine, du bist jetzt vor kurzem 40 geworden,
Genau. Ja. Ewig 40 plus. Ewig
40. Das passt, ja. Dass man da einfach immer noch immer diesen, und das bewundere ich so an dir, dass man da nicht in dieses, ja, was die reinkommt, in diese, ja, jetzt geht's deine Richtung, Pension und so weiter und so fort, ja, und sondern dass da einfach immer noch dieser Wahnsinnsinteresse da ist und eben jetzt dann auch in das Thema einzutauchen, wo man, ich meine, du merkst es eh, da, wir können so, man könnte über da wahrscheinlich eine Serie machen über das myofasziale System, ja, oder wahrscheinlich sogar einen eigenen Podcast.
Spannend, machen wir einen Podcast über wirklich über das.
Ja. Genau, und weil wir wissen jetzt, dass Pferde, Leoparden nicht bei dir in der Praxis sind, weil die grundsätzlich kein Problem haben. Weil sie eigentlich nicht brauchen. Ja. Kim Kardashian, weiß ich nicht.
Wissen wir nicht. Schnellste 100-Meter-Läuferin der Welt.
Was ich aber weiß, dass du regelmäßig Leistungssportler vom Profifußballer bis hin zu Profi-Tennisspieler etc. bei dir auch hast, die mit zu dir dann auch oft kommen, weil vieles nichts mehr geholfen hat oder sie halt anstehen. Und ein so ein Thema, was wir vorher besprochen haben, ist eben so die Tatsache auch immer wiederkehrende Muskelverletzungen, Hamstring, Adduktoren, was auch immer. Aber wenn man jetzt mal sagt, so immer wieder generell Muskelprobleme, die immer wieder auftauchen, wenn wir jetzt mal hergehen und spezifischer sagen, passt, sagen wir jetzt einmal Bizeps femoris oder sowas, immer wieder dort, das ist ja so der häufigste Muskel, der auch Verletzungen vorzeigt, ja, in der Hamstring-Seite, ja. von den Publikationen, die über Risse erzählen, ist ja Bizeps femoris 40% meistens betroffen, ja. So müssen wir jetzt gar nicht sagen, dass das welcher Grad es ist, geht einfach nur immer wieder so kehrende Muskelprobleme, egal ob das jetzt ein Riss ist oder einfach nur so, ah, ich spüre schon wieder, ich fühle beim Schuss, wie auch immer, ja. Wie baust du das jetzt so, wenn du uns da mal noch am Ende der Folge jetzt ein bisschen abholst? Wie schaut da bei dir jetzt mit deinen 5 Säulen sozusagen der Ansatz aus, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, hey, immer wieder wiederkehrende Probleme im Muskel? Ich weiß, wir kennen den seine Psyche jetzt nicht. Das können wir jetzt natürlich nicht, was da alles mitspielt. Das ist jetzt schwierig, ja, weil wir den Patienten nicht vor uns haben. Ja. Genau, aber wie gehst das du an mit dem?
Eben strukturiert, ja, im Rahmen meines Modells sozusagen versuche ich zumindest alle Säulen zu beleuchten. Bei mir ist die Anamnese und das Gespräch ganz groß geschrieben. Da nehme ich mir wirklich extrem viel Zeit, also wahrscheinlich mehr Zeit als andere Therapeuten, den Patienten überhaupt bei sich in der Session haben und auch gleichzeitig arbeiten müssen mit dem, weil das Qualitativste ist, was du rausfiltern kannst aus dem Athleten. Also wenn ich 2 Stunden Anamnese mache, es ist mir komplett egal. Ich arbeite nur noch High Quality. Das heißt, angesprochen, ich hab hauptsächlich Profisportler und Topathleten bei mir aus jetzt gerade Fußball, aus allen möglichen Fußballligen Europas, ja, also England, Deutschland, Belgien und so weiter, Topvereinen, und da muss ich hochqualitativ arbeiten sozusagen. Ja. Und das rausfiltern, wie gesagt, die Analyse ist das Allerwichtigste, und ich gehe wirklich her, und jetzt ein Beispiel: ein Bayern München-Spieler bei mir gehabt, der dann in Premier League gewechselt ist zu Wolverhampton. Ich analysiere quasi die letzten 6 bis 8 Jahre komplett durch. Also ganz akribisch, was ist alles passiert die letzten 6 bis 8 Jahre. Dieser besagte Profifußballer hat leider 2, 3 Kreuzbandverletzungen gehabt, Kreuzbandrisse. Und es hat ja alles eine Ursache. Es hat dann seinen Sinn, außer es war jetzt wirklich faul mit Fremdeinwirkung, wo gar nichts dafür kann, also einfach unglücklich passiert, aber das ist ja nicht, sondern diese Sachen passieren ohne Fremdeinwirkung, weil das gesamte System versagt sozusagen, weil solche Dysbalancen, respektive Dysfunktionen im Körper sind, dass das Nervensystem es nicht mehr steuern kann, die sensomotorische Steuerung dann auch sozusagen kippt und das System zusammenbricht, und dann passieren solche Verletzungen. Wenn das myofasziale System wirklich optimal, im Optimalfall perfekt funktionieren würde, wird es sowas nicht geben. Das fangen wir schon bei den Füßen an. Und ich habe jetzt einfach herausgefunden im Rahmen dieser Analysen, und das ist das Spannende, wenn man jetzt wirklich 6 Jahre zurückgeht, bei welchem Verein hast du was gemacht? Dann bist du zu dem Verein gekommen. Wie waren dort die Therapeuten, die Performance-Coaches? Was haben die mit dir gemacht? War Schwerpunkt Krafttraining? Haben die Therapeuten zum Beispiel für Sprunggelenk getaped? Ja? Auch so ein Punkt, der bei mir ein Dorn im Auge ist ein bisschen, ja, weil einfach das Konstrukt Fuß mit seinen 26 Knochen und 33 Gelenken das wichtigste Element im ganzen menschlichen Körper ist, gerade für einen Athleten. Das erste Impact ist der Fuß am Boden. Ja. Wir laufen, wir sprinten, wir haben Richtungsänderungen, wir schießen mit dem Fuß. Das heißt, der Fuß ist immens wichtig, nämlich wo die ganze Steuerung sensorisch über diese myofaszialen Ketten, Backline, Frontline, Lateralline, wie sie alle heißen, Spiralline, Functionalline, vom Fuß nach oben bis Kopf getragen werden. Ja? Und das muss man einfach beleuchten. Ich schaue mal zum Beispiel die große Zehe an. Wie ist die Funktion der großen Zehe? Weil der Flexor hallucis longus unfassbar wichtig ist von der Kraftentwicklung. Der stemmt eigentlich das ganze Körpergewicht beim Abdruck, beim Sprint. Der
Big Player, sage ich
ganz
immer.
Ganz genau. Und wer schaut sich ganz ehrlich, wer schaut sich das Großzehengrundgelenk einmal genau? Hat das eine maximal optimale Flexion, Extension in der Mobilität des Gelenks? Ja. Wie schaut dann Sprunggelenk aus? Retinakulum, wissen wir, stecken unfassbar viele Rezeptoren im Retinakulum. Ja. Weil es ist wie die Elektronik, ja, wie das Lenkrad im Formel-1-Wagen, sage ich immer. Ja. Die Elektronik ist unser Retinakulum. Da stecken die Sensoren drin, die den Fuß steuern. Ja. Und das darf ich nicht einsperren mit einem massiven Tape, zum Beispiel im Sprunggelenk. Ja. Dann habe ich die Sensorik, die Steuerung unseres Konstruktfußes, habe ich limitiert und blockiert. Und dann wundert man sich im Profifußball, warum Muskelverletzungen entstehen. Das sind alles solche Ursachen, die ich versuche herauszufinden, zu erforschen, wo funktioniert in einem Kernelement oder in einem Kerngelenk gewisse Sachen funktionieren nicht. Wie schaut das Kniegelenk aus? Ist es völlig frei? Ist es blockiert? Wie schauen die Muskeln aus? Sind sie zu stiff, also zu fest sozusagen? Ja? Und da erkenne ich halt dann auch teilweise durch Bodyreading, wie es der Tom Meyers auch nennt. Ich mache mal Bodyreading, schaue mir einfach nur die klassische Körperhaltung an. Ich lasse den hinstellen, schaue mir von vorne, hinten, seitlich an im Rahmen dieses Bodyreadings und schaue mir, wo sind Defizite im Alignment, in der Haltung. Und davon leite ich dann ab, okay, zu viel Muskelspannung zum Beispiel in der hinteren Kette, weil das Becken zu weit vorne steht. Ja, und deswegen der Oberkörper, der Brustkorb nach hinten shiftet. Ja, und der untere Rücken dann komprimiert wird, klassisch. Deswegen haben die Leute dann eine steife thoracolumbare Faszie und Rückenschmerzen. Ich habe extrem viele Profifußballer bei mir in der Therapie, die Rückenschmerzen haben. Weil man denkt, Alter, das ist ein Top-Athlet, ja, ein absoluter Profi, warum hat der Rückenschmerzen? Und die Frage nach dem Warum, das treibt mich an, ja, und das challenged mich sozusagen rauszufinden, wo ist jetzt die Dysbalance im gesamten Körper, von Kopf bis Fuß. Ja, wir müssen auch lernen, wegzugehen von der Struktur, die gerade das Problem hat. Meistens, und das sagt auch der Antonio Stecco, wenn wir jetzt Probleme im Oberschenkelmuskel haben, vergiss das. Ja. Versuche herauszufinden, wo kommt das Problem her, warum der Oberschenkelmuskel, sprich der Quadrizept, nicht funktioniert oder sensorisch schlecht gesteuert wird. Ja. Du musst rauf, runter gehen in der Kette und weg von dem Center of Perception, sagt man, wo der Schmerz ankommt, ja, oder zum Beispiel Patellasehne. Vergiss, dass du die Patellasehne behandelst. Eine Patellasehne behandelt die mittlerweile schon gar nicht mehr. Das ist zwar die den Schmerz ans Gehirn sendet, weil sie überlastet ist oder unter Zugspannung steht. Aber warum steht die Patellasehne unter Zugspannung? Ja, weil zum Beispiel der Psoas vielleicht in der Tiefe Unterbauch total fest ist und die ganze Frontline, die vordere Kette, so nicht funktioniert. Also irgendwo kommt die Spannung her. Leidtragende Struktur ist dann die Patellasehne, die den Schmerz auslöst. Was machen die meisten Therapeuten? Machen Querfriktionen in Patellasehne, Stoßwelle, wir kennen das alles aus der Schulmedizin. Es wird immer nur herumgedoktert an der Struktur, die gerade das Symptom auslöst. Darum habe ich zuerst schon ein bisschen frech und salopp gesagt, das Symptom interessiert mich genau gar nicht. Ich will wissen, woher kommt es, was ist die Ursache. Ja, das versuche ich herauszufinden und auf die Muskelverletzungen zu kommen. Letztens erzählt mir ein Profifußballer, ja, er hat die letzten 10 Jahre 12 bis 15 Muskelverletzungen gehabt, echte Muskelverletzungen, Muskelfaserrisse, wo er mehrwöchig immer ausfällt im Verein. Das ist natürlich nicht lustig. Da entsteht dann wieder psychosozialer Druck. Ja? Und somit kommt wieder das Mentale ins Spiel. Ja? Und der sagt, ja, ich will endlich mal performen, will professionell Fußball spielen, aber es wirft mich immer wieder zurück, weil ich eben immer wieder alle paar Monate eine Muskelverletzung habe. Und das ist das, wo ich sage, okay, und jetzt finden wir raus, warum ist das so? Was in deinem System funktioniert nicht? Welcher Gelenk ist blockiert? Ja, wo hast du zu viel Spannung im System? Weil ich gehe davon aus, dass alle Schmerzen, die im myofaszialen System auftreten, ja, jetzt ausgenommen natürlich, was auch weh tut, ist ein akutes Trauma, akute Verletzung, das ist klar. Muskelfaser ist, der akut passiert, tut weh. Aber ich gehe davon aus, alle anderen Schmerzen, die wir Menschen, Rückenschmerzen, Ellbogenschmerzen, wo kein Trauma im Vordergrund ist, die im myofaszialen System auftreten, ausschließlich auf Spannung beruhen. Weil das System unter Spannung steht. Und jetzt kommt eben die Faszie ins Spiel. Wir wissen, die ganzen Rezeptoren, Schmerzrezeptoren liegen alle im faszialen Bindegewebe. Die Hülle des Muskels, ja. Der Muskel selber ist ja nur das ausführende Organ. Aber wo kommt die Sensorik her? Und die Sensorik, die Elektronik sozusagen, steckt in der Faszie. Wie gesagt, 22 Kilo reine Masse, kollagenes Bindegewebe in unserem Körper. Abgezogen Muskel, Knochen, Organe und Nerven und Gefäße von mir aus. Ja. Aber alles andere ist fasziales System in unserem Körper. Und das haben wir einfach bis jetzt, leider in der Schulmedizin noch immer nicht, völlig missachtet. Ja, also wir übersehen 22 Kilogramm unseres menschlichen Körpers. Wie funktioniert der? Was ist das überhaupt? Wie hängt es zusammen? Was verbindet das fasziale System, alles in unserem Körper? Da haben wir zu wenig Verständnis dafür, wie das alles zusammenhängt. Und deswegen haben wir leider zu wenig Verständnis in der Biomechanik und glauben, mit Krafttraining, mit Gymtraining machen wir alles richtig. Mhm. Ja. Und das ist meiner Meinung nach fatal. Also ich sage immer, lieber das Falsche nicht machen, ja, andere Systeme sozusagen wirklich mal optimieren. Und das mache ich jetzt im Rahmen meiner Arbeit mit den Athleten, das wirklich ein Gesamtkonzept zu erstellen. Ja, arbeite das wirklich auf, analysiere das, finde es raus, wo passt es nicht. Sei es, wie gesagt, eben zu viel Spannung im System, warum hat er zu viel Spannung im System, was funktioniert. Und das versuche ich in ein Konzept zu gießen und dem Athleten mitzugeben, schau, das und das und das musst du jetzt arbeiten. Aber da ist definitiv so gut wie immer nicht drinnen, dass ich den Krafttraining schicke. Mhm. Ja. Weil das nicht das ursächliche Problem ist. Leider ist, das ist jetzt leider, um zum Abschluss zu kommen, das Endprodukt meiner Analyse, das ich von allen erzählt bekomme, und ich habe jetzt viele Fußballer im Kopf in den letzten Wochen, die ich analysiert habe, die alle das Gleiche erzählen, wirklich alle geschlossen. Ja. Wo ich 6 bis 8 Jahre zurückgehe, was ist passiert bei dem und dem Verein, da reden wir jetzt von keinen Unterklassevereinen, da reden wir von Topvereinen in Österreich und in Europa, flächendeckend, ja, immer nur Krafttraining. Ja. Mhm. Und die Spieler haben alle Riesenprobleme über Jahre. Ein Spieler von mir, Top-Talent, 6 Jahre Knieschmerzen. Dann sage ich, ja, aber das kann ja nicht sein, 6 Jahre Knieschmerzen, das gibt es ja nicht, dass du noch nie ordentlich angeschaut worden bist. Hat er mir bis jetzt jemand rausgefunden, warum? Weiß er gar nicht. Seit 6 Jahren Knieschmerzen, keine Ahnung warum, was die Ursache. Keine Ahnung, 6 Jahre. Mhm. Und in jedem Verein hat man geglaubt, der hat eine Schwäche, haben wir noch mehr Krafttraining gemacht. Ja. Und das ist immer schlimmer geworden. Und das ist das, vor dem ich ein bisschen aufzeigen möchte oder warnen möchte, dass es einfach so, so viel mehr gibt, als was wir, wie gesagt, jetzt der Therapeuten oder generell medizinisches Personal, auch Sportwissenschaft etc. machen. Wir glauben, unser Körper funktioniert nur mit Muskelkraft. Mhm. Und das ist der große Irrglaube.
Ja, weißt du, wenn du nur einen Hammer im Werkzeugkoffer hast, ist jedes Problem ein Nagel. Ne? Und das ist halt, glaube ich, das Ding. Ich sage ja immer, als Physio brauchst du oder als Sportphysio brauchst du halt so deinen Werkzeugkoffer, wo du vielleicht oben deine Tools drinnen hast, die schneller mal wirken. Dann machst du, kennst du den klassischen von früher, dann machst du immer weiter auf und unten hast dann irgendein Spezialwerkzeug drinnen, was man dann vielleicht für irgendwas dann braucht. Ja.
Je mehr und Fächer dieser Werkzeugkoffer
richtig,
hat,
desto genau, besser. Je mehr Facetten. Sage ich auch immer. Ja. Also, dass du nicht nur eine nur so oder was auch immer, sondern du musst dich heutzutage breiter aufstellen und leider haben viele von diesen Performance-Coaches, Athletiktrainern nur das als Antwort, da trainieren wir drauf, weil das ist ein Nagel und da haue ich jetzt mit dem Hammer rein.
Weil sie aber auch nie was anderes gelernt haben.
Natürlich, man darf sie ja nicht...
Da nehme ich jetzt jeden in den Schutz. Ja, sie können gar nichts dafür. Sie leben ihr Wissen mit bestem Gewissen aus, ja, aber sie haben halt nur das eine gelernt.
Das meine ich.
Und leider zu wenig Erfahrung, und das klingt jetzt wieder ein bisschen negativ, aber das meine ich jetzt wirklich nicht kritisch, zu wenig Erfahrung und zu wenig Know-how in den ganzen anderen Systemen, die es noch gibt. Ja. Ja. Und deswegen wird nur ein einziges Feld bedient, aber das funktioniert im Zusammenspiel.
Voll
in und der Harmonie, in der Balance mit den anderen Sachen nicht.
Weil es natürlich, das ist messbar. Weil ich kann 20 Kilo machen und da messe. Ja. Und da weiß ich, der Umfang ist größer, da weiß ich, die Kraftwerte sind besser und so weiter. Psyche testen, puh, da fängt schon einmal an. Ja. Ernährung rausfiltern und so weiter ist ein Aufwand, da brauchst du ein Labor.
Kann man testen und analysieren,
aber es
geht um die Umsetzung.
Richtig, genau.
Wer kontrolliert den Athleten, wie ernährt er sich zu Hause wirklich?
Voll, was macht er? Ja. Das sind so die Thematiken halt. Und ich glaube, da, wahrscheinlich kannst du es auch, wenn du erst 5 Jahre dabei bist, kannst du es gar nicht alles erfassen. Ich glaube, da musst du 0 bis 24 Uhr nur damit beschäftigen. Das schaffst du auch gar nicht. Sondern das ist wieder ein schönes Beispiel, dass es in unserem Beruf einfach Erfahrung braucht, weil mit Erfahrung hast du auch die Zeit, dich mit Dingen auseinanderzusetzen. Du siehst viel, du kannst Fortbildungen machen. Und ja, der Beinstrecker oder die Kniebeuge ist halt der einfachste Weg, einmal ranzugehen, weil du da nicht viel nachdenken musst. Ja? Ja, machst aber, der Kniebeuger, weißt, das trainiert den Quadrizeps auf. Und das haben halt viele nur.
Aber leider der unüberlegteste
Weg. Natürlich, ja, aber weißt du, wenn es das nicht besser warst, noch nicht. Und man kann ja nur hoffen, dass die Leute dann aber weiter so sind und sagen, hey, ich will da noch mehr wissen und dann auch in 20 Jahren noch immer sagen, ich will noch immer mehr wissen. Und nicht nur so, na, ich bleibe bei meinen
Trainieren. Das challenged.
Ja. Eben, und das ist, glaube ich,
man lernt nie aus.
Nein,
ja. Wird das nächste und nächste und nächste wissen und noch mehr und noch mehr Dissektionen und noch mehr fachspezifische Webinare, whatever. Aber wie gesagt, das Spannende, weil du gesagt hast, ja, Kraft zum Beispiel oder Oberschenkelumfang ist messbar oder selbst mit der Kraftmessdose, wir haben das alles, isokinetische Kraftmessung und, alles messbar. Aber was nicht messbar ist, sind Bewegungsmuster. Zusammenhängende, sehr komplexe Bewegungsmuster von Kopf bis Fuß, wie dreidimensional, das ist auch ganz wichtig, unser Fasziensystem ist ein dreidimensionales Netzwerk, das sehr viel in rotatorischen Bewegungen funktioniert. Schau dir einen Fußball an, der Schuss, das Laufen, der Sprinter, alles, oder Tennis spielen, alles rotatorisch, Volleyball beim Schlag, alles Rotationen im Körper. Ja. Was messen wir? Singuläre, isolierte, zweidimensionale Bewegungen. Das messen wir. Und das sage ich jetzt kritisch, das hat absolut gar nichts mit der Funktion unseres Bewegungsapparats zu tun, wie wir uns im Sport, im Leistungssport, dreidimensional mit zusammenhängenden Bewegungsmustern bewegen und belasten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber das eine zermessen wir sozusagen, da messen wir wie die Verrückten, haben zig Daten und Werte, die uns aber eigentlich genau genommen, mit meinem Wissen, nichts bringen. Gar nichts bringen. Ja? Sondern die Funktion unseres Bewegungsapparats mit dem Wissen, was ist zusammenhängendes System, dreidimensional, diese ganzen myofaszialen Ketten von Kopf bis Fuß, wie hängen die Muskelketten zusammen. Das bringt uns was, weil wir dann ableiten können, die Biomechanik und wie trainieren wir diesen Athleten in der jeweiligen Sportart dann funktionell wirklich.
Wenn man das, oder wenn, eigentlich gebe ich immer meinem Gast die Abschlussworte, bevor sage ich jetzt noch was. Ich glaube, wenn man was lernt aus dem Ganzen, ist, dass wenn jemand mit Schmerzen kommt, jetzt zuerst einmal zuhören und hinschauen. Und nicht automatisch, nur weil die Patellasehne wehtut, das Tendinopathie-Programm aus der Lade holen, weil du hast sicher eine Patellatendinopathie, du brauchst jetzt Isometrie und Heavy Slow Resistance Training, sondern ich glaube, als Fazit der Folge auf jeden Fall, auch wenn natürlich das myofasziale System hier das große Thema ist.
Große Ganze
eigentlich. Genau, aber ich glaube, zuhören und auch mal wirklich bewusst hinschauen in seiner Sportart ist, glaube ich, das, wie du auch einen Sportler, einen Athleten, Athletin auch erfolgreich und ganzheitlich behandeln kannst.
Das ist das Wichtigste. Das hab ich für meine Person versucht über Jahre und ich habe schon, du weißt das, ich habe schon viel, es gibt, glaube ich, keine Sportler, die ich noch nicht betreut habe. Ja. Also sei es über 18 Jahre als Olympiatherapeut oder Nationalteam-Athleten oder die Einzelathleten, die bei mir sind. Und das Wichtigste ist, was ich versucht habe zu perfektionieren, Sportartanalyse. Ich schaue mir diesen menschlichen Körper an, der eine Sportart betreibt, ja, und analysiere die Biomechanik. Und dann, wenn du das Know-how dann auch noch hast, mit diesen Dissektionsgeschichten, wie hängen die Systeme zusammen, welche Lines gibt es, myofasziale Ketten gibt es, laut Anatomy Trains und so weiter, was ist Kraftübertragung, was ist das Center of Coordination Punkte und so weiter. Erst wenn du das gesamte Wissen hast, kannst du diese gesamte sportartspezifische Bewegung viel, viel besser analysieren. Und dann wird es spannend, abzuleiten, wo steckt eigentlich das Problem drin. Du wirst ja die Nadel im Heuhaufen finden. Und die findest du so gut wie nie in der Struktur, die dir den Schmerz zeigt. Ja. Also deswegen, sich mit Rezepten zu bedienen, Rezept aus der Schublade, wie du gemeint hast, für Patellasehnen oder Patellotendinopathie, funktioniert nicht, weil das nie die Ursache ist. Das ist das Symptom. Das ist die Struktur, die beleidigt ist. Ja. Wo ich sage, okay, die tut ihm weh. Deswegen sage ich, interessiert mich nicht. Ich will wissen, warum tut es da weh, wo kommt es her, was in deinem System blockiert, funktioniert nicht, ist zu stiff, ja, zu wenig beweglich, funktionslos, falsche Haltung etc. gibt es mehrere Sachen, damit überhaupt erst zu viel Zugspannung auf die Patellasehne kommt und die dir dann weh tut. Die Ursache müssen wir lösen und nicht die Patellasehne als Symptom behandeln, ja, was wir eigentlich eh wissen sollten im Grunde, aber es wird trotzdem immer wieder, fällt man zurück ins alte Muster und man macht halt immer wieder nur das. Ja, oder sagt, ja, weil der Oberschenkelmuskel schwach ist und dann wir den mit Kniebeugen auftrainieren. Nein, ist nicht meine Erfahrung. Ja. Ja, das große Ganze spielt die Rolle. Und wie gesagt, meine Fragestellung, nochmal als Abschlusswort vielleicht, mich challenged einfach die Frage, wie funktioniert zusammenhängend connected myofaszial unser Organismus und unser Bewegungsapparat wirklich? Das ist meine Kernfrage, die mich herausfordert und wo ich nicht aufhöre zum Lernen und immer mehr wissen möchte, immer noch.
Schön, ja. Vielleicht können wir die Frage mal beantworten in einer weiteren Folge und vielleicht oder vielleicht hast du die Antwort schon, wenn du dann in der Sportphysioakademie unterrichtest, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht mehr auf die Suche gehen müssen, sondern die Antwort von dir bekommen. Ich freue mich drauf auf deinen Input bei der Sportphysioakademie. Ich glaube, die Leute haben heute gemerkt, da ist jemand, der brennt für das Thema und da kann man sich wieder wahnsinnig viel mitnehmen. Ich sage vielen lieben Dank, Tom, für deine Zeit.
Gerne.
Wünsche dir einen wunderschönen Sommer mal und wir hören uns.
Schön, in deinem Studio zu sitzen.
Voll, ja. Freut mich auch. Immer jederzeit können wir das Thema einfach auch noch größer aufsprechen.
Das ganze Mal gewesen sein, super, dass wir uns hören und sehen da.
Das freut mich.
Ja, auch den dann, Zuhörern alles Liebe und Gute.
Genau.
Wir sehen uns bald, freue mich schon.
Und vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald, macht es gut.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.